Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wenn du Scheuklappen trägst, kennst du die Welt nicht. Ein Zitat von Miriam Makeba, 1932 bis 2008, südafrikanische Sängerin und Kämpferin gegen das Apartheidsregime. Und damit herzlich willkommen nach der langen Sommerpause zu einer neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Also lange genug war es eigentlich nicht. Also ich nicht wegen der die Podcastin. Ich lieb ja unser sprechendes Denken, aber ich muss sagen, das war schon, hat enorm gut getan, einfach in der Welt zu sein.
In der Welt zu sein. Heute Morgen habe ich mich aber schon gefragt, kann ich das eigentlich noch? Weiß ich noch, wie das geht? Und was sagt eigentlich die Technik zu mir, wenn ich heute Hallo sage?
Du kannst es noch und erzähl mir, hast du was zu Miriam Makeba? Also weißt du, außer Kämpferin gegen Apartheidssystems waren ganz viele, die jetzt auch voll in der antisemitischen Schiene sind. Also weißt du, der große Kampf gegen das Apartheidssystem hat mich wahnsinnig engagiert in den 90er Jahren und vor allem in Großbritannien. Oder? Also die umwerfende Trafalgar-Demonstration. Und jetzt ist ja Großbritannien, vor allem auch unter dem Labour-Chef Keir Starmer, hatte ja immer eine stark antisemitische und anti-zionistische und einfach überhaupt auch antidemokratische Art und Weise, mit der ganzen Identitätspolitik umzugehen. Und jetzt ist es ja zum Höhepunkt. Jetzt treffen sich eben um den Trafalgar Square die Islamofaschisten, begleitet von den Queer for Hamas und den gutmeinenden, wohlmeinenden Faschisten, Islamofaschisten-Unterstützer und Unterstützerinnen, die sich dann so links- und menschenrechtlich generieren. Also, erzählen wir von Makeba.
Also Miriam Makeba ist natürlich ein paar Jahrzehnte früher, ne? 1932 geboren und in der Hochzeit der Apartheid in Südafrika geboren. Sie machte relativ schnell Karriere als Sängerin in Südafrika und dann auch weltweit und setzte sich öffentlich ein gegen das Apartheidsregime. Was meine ich damit? Sie hat Anfang der 60er Jahre vor der UN-Vollversammlung gesprochen. Diese Rede wurde sehr berühmt und sie forderte die ganze Welt zum Boykott des Apartheidsregimes in Südafrika auf.
Ja.
Das ist eine
das war eine
krasse
ganz
und ganz,
Maßnahme.
ganz wichtige Aktion, für die sie natürlich bezahlt hat, wie alle, die öffentlich Positionen beziehen, in welchen Kontexten auch immer. Sie verlor ihre Staatsbürgerschaft und danach hat sie ein Leben geführt, was sehr interessant ist, mal nachzulesen, und mit Sicherheit nicht frei von Ambivalenz, wie niemand frei ist von Ambivalenz. Und ich finde es tatsächlich wahnsinnig schwierig, heutige Konzepte auf frühere Menschen überzustülpen. Das ist einfach sehr gefährlich. Und ich erinnere mich da an die kleine Isabel Rohner, die ein solches im Moment selber hatte, am Anfang meines Studiums nämlich, als ich Philosophie studiert habe und völlig hin und her gerissen war, wie soll ich eigentlich mit diesen philosophischen Geistesgrößen, die mir da vorgesetzt werden im Studium, umgehen, wo ich genau weiß, dass Immanuel Kant und Schopenhauer und Nietzsche verabscheuungswürdige Frauenhasser waren. Und ich habe das, ich kann mich auch erinnern, ich hatte einen ganz wunderbaren, uralten, also wahrscheinlich war damals so 50, Professor in Köln, und den habe ich nachher mal angesprochen nach einem Seminar und habe gesagt, ich fühle mich da entzweit, wie soll ich die ernst nehmen? Und der erklärte mir damals, und ich finde sehr klug und sehr großväterlich, dass alle Menschen ambivalent sind und dass Menschen auch in ihrer Zeit zu beurteilen sind. Und natürlich diese Themen dadurch nicht ausgeschlossen werden sollen und auch nicht thematisiert werden sollen. Aber gute Gedanken und richtige Gedanken und weltverändernde, verbessernde Gedanken nicht deswegen schlecht werden oder nicht zulässig sind, nur weil Menschen Nietzsche selber sagte das, jenseits ihrer Spezialgebiete, ihrer fünf Finger breiten Erfahrung, das ist das Wording von Nietzsche, sich Abgründe auftun. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also Miriam Makeba, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht auf ihre Abgründe nicht eingehen.
Was sagen über die fünf Finger? Also so schnell geht es jetzt nicht, weil da wirklich ein
ich merke Kernpunkt. Mir dieses Wording, nicht so schnell.
Ja, weil mir ist ganz wichtig, hier reinzugrätschen, weil auch du ein Kind der Zeitgeschichte bist.
Selbstverständlich.
Die enorm wichtige Trennung zwischen öffentlich und privat, die immer noch die Unterscheidungskraft darstellt, nach Hannah Arendt aufhebt. Also quasi die Positionen vermischt und dann quasi auch mit einer Ambivalenz nicht legitimiert, nicht entschuldigt, sondern doch, also irgendwo dahin stellt. Ich will dir überhaupt, ich sage einfach das große Unbehagen, da ist es schon wieder nach ganz kurzer Zeit. Weißt du, Menschen, diese ontologischen Betrachtungen von Menschen, also Menschen sind so, Menschen sind ambivalent, allein dieser Satz, da habe ich immer Mühe und ich liebe es immer wirklich, so wie du es auch machst immer, also jetzt auch gerade mit Nietzsche gemacht hast, zu unterscheiden zwischen dem, was sie sagen, also was ihre Schriften sind, womit wir uns als Intellektuelle, als klassische Intellektuelle oder sprechende Denkerinnen oder auch einfach als Kolleginnen, als Freundinnen, währenddem wir uns darüber unterhalten, über diese Thesen und diese Thesen von Nietzsche und all den anderen Misogynisten auch auf ihre Glaubwürdigkeit neu erarbeiten und zu überprüfen, das ist so der öffentliche Teil. Weißt du, das ist das, was ganz wichtig ist. Und dann kommt das, was eben in der Moderne als Ambivalenz beschrieben wird, dann kommt aber sehr wohl neben der öffentlichen Verlautbarungen der geilen, wirklich wahnsinnig klugen Schriften, kommt dann ein Blick auf das private Leben, das sich teilweise gerade bei diesen Männern tatsächlich auch im Werk dann manifestiert. Da denke ich beispielsweise an Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, der als größter Philosoph seiner Zeit gefeiert wurde und auch bis heute wirklich ein sehr spannender, aber wahnsinnig gefährlich totalitärer Denker ist, erstens. Und zweitens, dieses totalitäre Denken sich auch aus der Frauenfeindlichkeit seines privaten Lebens schöpft. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
deshalb würde ich immer gerne unterscheiden. Mhm. Also ich finde schon, das Privatleben braucht ein Gewicht. Es braucht vor allem auch dann ein Gewicht, wenn es quasi sich in totalitären Momenten der tollen Schriften entblättert. Das private Leben spielt dann nicht so eine große Rolle, dass wenn beispielsweise eine Denkerin wie oder eine Feministin wie Alice Schwarze bis sie 60 war, wirklich wahnsinnig wichtige Arbeit leistet und auch darüber hinaus jetzt auch über bis zu ihren 80 und mehreren Jahren darüber hinaus enorm wichtig ist auch für die Frauen und hat wahnsinnig Tolles geleistet, das soll aber nicht davon ablenken, gerade weil die Menschen heutzutage so lange leben, dass es dann private politische Positionen gibt, die völlig verachtungswürdig sind.
Ich freue mich so, mit dir zu sprechen, denn du hast einen Punkt und gleichzeitig irrst du dich komplett. These. So. Ich finde diese Unterscheidung, und da habe ich so viel gelernt durch dich und auch Hannah Arendt, in privat und politisch unfassbar wichtig. Ich sehe nur jetzt bei deinen Ausführungen, ob es jetzt Rousseau ist oder Nietzsche ist, die Gefahr, immer wenn es um Frauen geht, als konkretes Beispiel, das ins Privatleben zu verschieben. Und absolut. Das stimmt einfach nicht.
Ja, ja.
Weißt nein, du, Nietzsche, Nietzsche Kant, Schopenhauer, Rousseau, die haben öffentlich gegen Frauen geschrieben. Öffentlich.
Genau.
Und wurden überhöht durch durch diesen ganzen männlichen Geniekult. Das ist eben nicht privat.
Ja, aber das habe ich, also das kannst du mir jetzt nicht unterschreiben.
So habe ich dich aber gerade. So
nein,
ich aber
hör mir verstanden. Noch mal zu.
Gerne.
Ich sage, es ist ganz entscheidend, eine Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, also diese Verwechslung von Figur und Urteil aufzuheben. Und ich habe bei Rousseau ganz klar gesagt, dass sein Werk sehr wohl gespeist ist durch seine Misogynie, die ich überhaupt nicht als private Attitüde oder Haltung anschaue, aber, sondern sie im Werke sehe.
Aber
ich
du
sage,
hast mir gerade gesagt, ich würde das, ich würde die Unterscheidung nicht machen. So
nein,
gut kenne ich ihr Privatleben, ehrlich gesagt.
Nein, es ging mir um den Begriff der Ambivalenz. Entschuldigung, das war's. Es war diese ontologische, es war diese grundsätzliche zeitgenössische Konsens, so, naja, ja, Menschen sind ambivalent. Ja, und?
Nein,
können wir uns
total
konkret
wichtig.
Unterhalten ja. über bestimmte Personen?
Und, jetzt
und wir müssen
wir dem,
nicht Makeba nehmen. Aber
und jetzt, kommen,
das
wir,
war
und jetzt kommen wir aber dem Thema näher. Mhm. Weil diese Ambivalenz als, ich finde es, also Menschen Ambivalenz zuzugestehen, ist macht uns verzeihlicher. Mhm. Also macht uns, es geht nicht, nur weil du eine andere Meinung hast als ich, wo ich gar nicht weiß, ob du das hast, ist egal. Also nehmen wir jetzt mal an, Regula Stempfli hat zu einem Thema eine diametral andere Meinung als ich.
Aus
dann
die meisten
kann
Menschen.
Ich das.
Ja.
Aber dann gehört es zum Menschsein, das zu akzeptieren und auch auszuhalten. Interessant wird es, wenn wir das, oder gefährlich wird es, wenn Ambivalenz als Ausrede, und da sehe ich eine Brücke, ne? Und ich glaube, das ist deine Assoziation zu Ambivalenz, wenn wir sagen, naja gut, es ist halt die Jugend, da kann man schon mal auf die Straße gehen und Queers for Palestine rufen, oder ne? Also, aber unterschiedliche Meinungen dürfen uns nicht davon abhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen, und miteinander zu sprechen und Perspektiven auch auszutauschen und immer auch, und das möchte ich gerne von allen Seiten haben, den Gedanken schon auch dabei zu haben, was wäre eigentlich, wenn mein Gegenüber recht hat? Also diese Offenheit des Austausches, und ich merke direkt, dass mein Argument natürlich an eine gefährliche Klippe kommt, gerade wenn wir über die Verbohrtheit, und jetzt bin ich auch wieder ambivalent, die Verbohrtheit vieler Linken und die absolute nicht in Einklang zu bringenden unterschiedlichen Positionen, die Linken zum Teil haben, uns angucken. Ne?
Ja, ich glaube, ich habe echt das Gefühl, da werden noch Dinge vermischt. Übrigens auch die Rechten, oder? Also ich sage immer, die Linken haben die besseren Ideen, also jetzt nicht mehr, aber es war bis, sagen wir so, 2016 war es schon, eigentlich konntest du darauf setzen, dass die Linken die besseren Ideen hatten in der Politik, aber das schlechtere Personal. Und die Rechten haben wirklich verachtungswürdige Positionen, Menschenpositionen, und die haben wirklich, also in den 90er Jahren wurden Massenverbrechen gemacht mit dem Fall der Mauer und der Korruption und dem Ausverkauf des Ostens in Deutschland etc. etc. Also die Rechten haben abscheuliche Ideen, haben aber zum Teil besseres Personal.
Inzwischen auch nicht mehr, sind ja. wir ehrlich. Und weißt du, ich war in den letzten 3 Wochen viel unterwegs. Ich war in Polen unterwegs, ich war in der Schweiz unterwegs, ich war in Deutschland unterwegs und ich habe ganz viele Gespräche geführt. Und lustigerweise im Ausland oftmals so betretene, so mitfühlende Augen, ne? in Gesprächen ja. Sind mir begegnet. Und so ein ganz, ganz so mitfühlendes, oh, wie geht's euch denn in Deutschland? Und oh, ist das alles schlimm? Wo ich denke, hallo? Also was ist das für ein Bild, was Deutschland von sich selber produziert und in die Welt gibt? Also
ja,
als wären wir
schon.
Inzwischen
ja, ja.
Die ja, ja. Am Abgrund der Demokratie, was wir nicht sind, was wir
nein.
einfach nicht
nein.
sind.
Nein, nein, es gibt aber massiv, es gibt eine große Häufung von schlechten Politikern und
ja.
Politikerinnen, die enorm demokratiefeindliche Entscheidungen treffen. Sorry, die Schuldenbremse aufzuheben in der Art und Weise, wie jetzt Schulden gemacht werden in Deutschland, ist generationenverachtend. Weißt du, ich finde Schulden aufnehmen, das keynesianische Prinzip, wenn du wirklich in ökologisch, sozialen, weißt du, Kommunen, Föderalismus, Umbau investiert, wirklich in realen Umbau, weißt du, in die Infrastruktur und wirklich mit der Betonung auf, weißt du, ökologisch, auch im Sinne meiner antikapitalistischen, was immer das antikapitalistisch ist, aber ich sage immer, als die Internalisierung externer Kosten oder ein Amazon-Paket sollte zum Teil 100 Euro kosten, weil es so viele Umweltkosten verursacht. Und da müssen wir drüber reden. Also nochmals, die Schulden auf, weißt du, so Multimilliarden Schulden, ich kann die Nullen gar nicht zählen. Ich weiß, dass Isabel Rohner das hervorragend kann, aber ich kann die Nullen gar nicht mehr. Ich kann die Nullen gar nicht mehr sehen, die jetzt den also Verschuldung ist immer antidemokratisch in der Form. Das ist wirklich, du kannst über die letzten 5000 Jahre Schuldengeschichte sehen, alle Regime fallen. Oder also mit diesen Schulden. Egal. Schulden sind dann gut, wenn sie wirklich zukunftsgerichtet eben investiert werden. Ganz klar, kapitalistisch, man kann eben einen ökologischen Kapitalismus formulieren. Was schon seit den 80er Jahren gibt es ganz, ganz viele Konzepte. Es gibt auch ganz viele Beispiele wie in Dänemark, Kopenhagen oder zum Beispiel, wenn du Städte ökologisch machen willst. Klammerbemerkung, das ist wichtig. Und da finde ich schon, dass in Deutschland seit der globalen Bankenkrise unter Angela Merkel, dann mit wir schaffen das, dann mit dieser Globalisierung, der Migrationspolitik und jetzt ausgerechnet unter einer CDU-CSU-Mehrheit mit SPD-Regierung, die Menschen haben rechts gewählt, die wollten unbedingt Friedrich Merz, weil sie ihn auch am Wort gemessen haben und jetzt einfach zu sehen, dass
sehe ich ja schon mal anders.
Eine Fehlentscheidung nach der anderen vorangetrieben wird, dass überhaupt keine Investition stattfindet. Das mit dem Solarstrom, dass wenn du selber Solarstrom betreibst, beispielsweise das versteuern musst, oder da fallen die Schweizer und Schweizerinnen vom Stuhl. Das ist sowas Dummes. Oder? Also alle politischen Anreize, also ich sehe das einfach auch von innen so. Aber du hast recht, im Ausland wird man sehr bemitleidet, dass man aus Deutschland kommt, vor allem auch im linken Ausland, wird dann so getan, als stünden wir kurz vor dem Faschismus. Und das ist natürlich, entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit und Wahrheit und ist eine Medienhetze pur.
Und weißt du, was mir auch begegnet ist im Ausland, insbesondere aus der Schweiz, dich wird das jetzt nicht erstaunen, aber mehrfach der Hinweis, bei euch stehen die Politiker im Mittelpunkt und nicht die Politik. Das fand ich total interessant und auch sehr richtig. Wenn man näher drüber nachdenkt, ist eben genau dieses Politiker sind im Rampenlicht oder gucken, dass sie Medienaufmerksamkeit haben, auch indem sie in der Sommerpause was raushauen. Das ist eine gefährliche Tendenz.
Ja. Das Trumpism pur, das ist Selfism, das ist die Verwechslung von Figur und politischen Anreizen und Entscheiden, die wirklich auch öffentlich heftig diskutiert werden sollen und nicht im deutschen Schema von links und rechts, dass jeder, der nicht einverstanden ist mit einer linken Extremposition von Sexarbeit, Leihmutterschaft und Kopftuch, sofort als Faschist delegitimiert wird, und zwar auf allen Ebenen des öffentlichen Diskurses. Das ist der Mist in Deutschland auch. Und eben diese Selfie, dann hast du Selfie-Politiker, die gegenüber einem Rating-Monster von linken Kultur-, Medien- und Universitätsbrei dasteht, der dann beispielsweise bei Brosius Gersdorf, also der vorgeschlagenen Verfassungsrichterin in Karlsruhe, dann daraus eine Polarisierung machen der Faschisten gegen eine wunderbare, unantastbare Professorin, statt sich wirklich mit den rechtspolitischen, verfassungs- und grundsatzpolitischen Ausrichtungen dieser Professorin und ihrem Klientel auseinanderzusetzen und zu sehen, da ist eine Revolution im Gange, die einfach die wenigsten erkannt haben, außer wir hier in der Podcastin. Und da ist nicht nur die Revolution im Gange, sondern da wird eine Neudefinition von Grundrecht, Körper, also Biopolitik und dann auch Demokratie vorangetrieben.
Und Staatsverständnis.
Ja,
und
danke. Staatsverständnis. Das ist genau. Und Staatsverständnis, wie du so toll auch in der letzten Folge erklärt hast. Und so etwas nur in Kategorien von gut und schlecht zu sehen, ist verwerflich. Mhm. Und deshalb ist es wirklich mit Mitleid auf unser eigenes Land zu gucken, Deutschland nämlich.
Auch diese Hinweise, die ich völlig befremdlich fand. Also in vielen Texten über den Fall Brosius Gersdorf konnte man lesen, das wäre eine rechtsextreme Kampagne.
Ja.
Wo ich denke, ich bin nicht Teil einer rechtsextremen Kampagne. Ich gucke mir nur die Position an und bilde mir mein Urteil, abgesehen davon, dass ein Richteramt, also Personen werden gewählt mit einer Zweidrittelmehrheit aus dem Parlament.
Danke.
Und weißt du, als jetzt diese letzte Woche kam ja die Info, die ich richtig finde, ne, von Brosius Gersdorf, dass sie ihre Kandidatur zurückgezogen hat.
Ja, super.
Sie hat ihre Kandidatur zurückgezogen. Was habe ich medial gelesen? Sie hätte auf das Amt verzichtet. Nein.
Sie hat sie gar nicht gehabt.
Das geht
das
nicht.
Das ist so unfassbar.
Leute, ja. Und natürlich, wir haben auch über den Vorgang gesprochen und den Ausschuss, den es da gibt und so. Und natürlich, es gab eine politische Einigung auf sie, aber am Ende sind es die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die als freie Abgeordnete wählen. Das steht in unserem Grundgesetz. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Es steht halt da. Man kann auch darauf hinweisen, ja, aber meistens sind es ja gar nicht die Parlamentarier, sondern sie kriegen eine Fraktionsmeinung aufgedrückt. Ja, und dann kann man fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Aber unser Grundgesetz sieht eigentlich freie Parlamentarierinnen und freie Parlamentarier.
Wahnsinnig.
Und da brauchst du zwei Drittel. Und wenn du die nicht kriegst und sie hätte sie nicht gekriegt, Leute, es ist nicht so, dass sie gewählt geworden wäre.
Genau. Ich danke dir für diesen Hinweis und möchte einfach hier noch ganz wichtig die Inhalte bringen und den eigentlichen Skandal benennen. Und dieser Skandal, den kann ich personalisieren, beispielsweise in Jens Spahn. Jens Spahn als Fraktionschef in einem parlamentarischen Betrieb, wir machen wirklich hier Staatskundeunterricht, oder? Ist verantwortlich dafür, mit dem Koalitionspartner beispielsweise in Personalfragen Kompromisskandidaten und Kandidatinnen zu finden, die sowohl der SPD als auch der CDU und CSU gefallen oder passen, auch in die Politik passen, Leute, und bringt dann diese großen Personaldiskussionen auch in die Fraktion und verteidigt dementsprechend sind oft Kompromisspersonen oder Kompromisse, die sich eben, weil einzelne Professorinnen und Professoren so radikal sind. Und Jens Spahn in seiner absoluten Selfie-Politiker-Art, wie sich schon bei den Masken gezeigt hat, wie sich es beim Entscheid, die Kinder einzusperren in der Pandemie, obwohl beispielsweise die RKI-Files jetzt zeigen, dass ganz klar davor gewarnt wurde von den Langfristfolgen, die Kinder, die Schulen zu schließen, oder? Obwohl das alles bekannt war, Jens Spahn in Eigenmanier, in Selfie-Manier, in einer völligen erheblichen Selbstüberschätzung einfach gedacht habe, ja, ich mache jetzt das so politisch und meine Fraktion hat mir zu folgen. Weil das Rechtsverständnis von Brosius Gersdorf hat vielleicht sehr viel mit Jens Spahn zu tun als homosexuellen Politiker, aber hat nichts mit den klassischen CDU-CSU-Positionen zu tun. Ich sage es nur ganz kurz, die drei Punkte, die wirklich wichtig sind. In der Kommission von Jens Spahn sprach sich Brosius Gersdorf für die Öffnung der Leihmutterschaft in sogenannter altruistischer Form aus. Damit verschiebt sich der rechtliche Blick auf den weiblichen Körper und die Unantastbarkeit des weiblichen Körpers, die Würde des weiblichen Körpers, zu vermietbar. Also es war bisher, ist im Rechtsverständnis und jetzt immer noch gültig im Grundgesetz, der Körper ist unverfügbar, der menschliche Körper, vor allem auch der weibliche Körper, gerade in der Frage. Aber die Kommission ist schon lang daran, also aus der Modeerscheinung, ein altruistisches Mietobjekt dazu zu machen.
Altruistisch.
Es ist unfassbar.
Alle verdienen, außer die Frauen, die ausgebeutet werden.
Es ist eine totale Verdinglichung, oder? Also das ist dann die Verdinglichungsthese, die passt eben in der kapitalistischen Kritik von Marx, aber man kann das auch von Regula Stempfli so sehen. Und die Haltung zur Sexarbeit und zum Kopftuch im Justizdienst folgt derselben Logik. Sogenannte individuelle Entscheidungen und Freiheiten vor strukturellem Grundrechtsschutz. Zweiter Punkt. Drittens, Paragraph 2018 brauchen wir nicht mehr ganz groß zu diskutieren, weil ich dort einfach ganz klar die Haltung habe, die eben auch im 218 Paragraph festgelegt ist. Abtreibung soll möglich sein, soll gesund sein, soll nicht schädigend sein, soll nicht strafbar sein, aber sie soll möglichst selten sein. Wer Abtreibung in eine Gesundheitspolitik überführt, wird den weiblichen Körper zur Verhandlungsmasse machen der jeweiligen modischen Gesundheitspolitik, wie wir Quod erat demonstrandum in den 30er Jahren unter den Nationalsozialisten in Deutschland und wie wir teilweise auch gesehen haben in den Pandemiejahren, wo die menschlichen Körper einfach quasi zur Verfügbarkeit der jeweiligen politischen Entscheidung gemacht wurden und Karlsruhe wie ein stummer Sklave hier gefolgt ist. Und das sind wichtige Themen, Leute. Und die müssen parlamentarisch verhandelt werden. Und nicht unter Selfie-Politik.
Die kamen überhaupt nicht vor.
Was kommt immer noch nicht vor.
War das Thema Abtreibung und Haltung zu Artikel 1 Grundgesetz Würde. Ne? Das habe ich medial in der Berichterstattung gelesen. Die anderen Punkte kamen nicht vor.
Die meisten Menschen, und ganz ehrlich, ich war ja auch in unterschiedlichen Ländern und habe wahnsinnig wunderbare Menschen getroffen, mit völlig anderen politischen Ansichten. Und dann letzte Woche dann kurz in Österreich im Hochsommer, im Burgenland, großartige Kunstveranstaltung, einfach realisieren müssen, die Position der Medien, die völlig antidemokratische, Antidiskursposition der Medien, die proklamieren, die behaupten, Brosius Gersdorf sei den Faschisten zu Opfer gefallen, ist voll durch. Wird auch im Europäischen Parlament genauso besprochen. Und da muss ich einfach sagen, da gibt es eine Verantwortung des politischen Diskurses und der Aufklärung, die von deutschen Medien nicht mehr wahrgenommen wird. Und zwar von links bis rechts.
Aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegt man den medialen Turn? Medien haben eine unfassbar wichtige Funktion in einer Demokratie. Sie sind die vierte Gewalt. Wir brauchen Medien.
Gegen.
Das ist ganz...
Aber wir machen das ja. Gegenreden, dagegenhalten und glücklicherweise, um eben mit Isabel Rohner das Vertrauen weiterzutragen, hey Leute, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind besser als ihr Ruf. Da hat sich tatsächlich die CDU-CSU-Fraktion, und zwar einzelne Mitglieder, und wir wissen aus unserer politischen Arbeit, Isabel Rohner und Regula Stempfli, wie wahnsinnig schwer und karrieregefährdend und wirklich die eigene Position gefährdend es ist, gegen die eigene Fraktion zu argumentieren. Das kannst du dir nicht oft leisten. Und die CDU-CSU-Mitglieder haben sich dank unserem Druck, dank den Hunderten von E-Mails von wirklich klugen Menschen, die teilweise sich auch im Cicero, also das Cicero hat eine sehr ausgewogene die politische Zeitschrift hat eine sehr ausgewogene Darstellung dieses der Brosius, und zwar schon früh, Gerstorff, das Rechtsverständnis gehabt, haben sich an die Parlamentarier und Parlamentarierinnen gewandt. Und es hat Wirkung gezeigt, weil die realisierten, nee, du, das geht gar nicht. Wir können nicht eine Richterin, auch wenn es eine unter 12 ist, aber wir können nicht Karlsruhe, das ein so großes Gewicht in der deutschen Rechtsprechung und der Grundgesetzauslage hat, das können wir nicht verantworten, weil es wirklich, wie Isabel Rohner, wie du letztes Mal ganz klar ausgeführt hast, nicht nur deren, so wie ich sage, deren Menschen- und Körperverständnis der menschlichen Würde völlig schräg in der Luft steht, aber sehr modern ist, sondern auch deren Staatsverständnis. Und deshalb ist es ja eigentlich ein guter Fall. Also ich finde jetzt wahnsinnig positiv. Sie hat sich zurückgezogen. Was ich immer noch nicht positiv finde, ist diese mediale antifaschistische Beschallung, die uns regelrecht in den Faschismus treibt. Oder in den Totalitarismus. Das ist das Problem.
Ja, beziehungsweise solche Argumente verlieren ja dann auch an Gefährlichkeit. Mhm. Und das, ist so. Ja. Hat natürlich dann wiederum die Gefahr, dass wirklicher Faschismus nicht mehr ernst genommen wird.
Genau.
Weil der Hinweis, das ist faschistisch, dann eben auch nichts mehr zählt. Und das ist, das ist total gefährlich.
Wenn alles faschistisch ist, ist niemand mehr faschistisch. Ja, ja. Also es ist furchtbar. Und ich nochmals, nur damit es für alle Hörer und Hörerinnen klar ist, es geht nicht um die Person von Brosius Gerstorff. Ich finde es verheerend, was ihr als Person passiert ist. Ich sage aber auch, du als Professorin für öffentliches Recht musst du dir einiges gewohnt sein. Das gilt sogar für mich als Gastprofessorin im öffentlichen Recht. Aber wer eben Öffnung der Leihmutterschaft, das ist ein wahnsinniger Eingriff. Das ist eine radikale, totalitäre Position, antifeministisch und anti gegen Frauen. Und ich finde, das darf Frau wirklich laut und deutlich sagen. Ebenso mit dem Kopftuch im Justizdienst oder der sogenannten Sexarbeit.
Wenn du Scheuklappen trägst, kennst du die Welt nicht. Ich komme nochmal zurück auf Miriam Makeba und ich muss nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich weiß, ich kenne die Abgründe von Miriam Makeba nicht, dass jetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern der Eindruck entsteht, Miriam Makeba hätte irgendwelche wirklichen tiefen Abgründe und politischen. Ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Aber ich wollte noch etwas zu diesem Zitat sagen. Und zwar hat mich dieses Zitat, ich habe dieses Zitat gewählt, weil ich es sehr klug finde, weil das uns daran erinnern sollte, auch nach rechts und links und vorn und hinten zu gucken und auch Welt zu versuchen wahrzunehmen, wie sie ist, nicht wie wir meinen, dass sie ist. Und das ist das Schwierigste überhaupt, weil wir alle Vorstellungen haben und auch Haltungen hoffentlich haben, die uns dazu verleiten, diese auch bei anderen Menschen zu sehen. Also der ich finde ja, kluge Satz von Isabel Rohnerin, man sieht nur, was man weiß. Tatsächlich sehr klug. Ich dachte ja lange, das wäre von Goethe und habe dann festgestellt, nein, es ist von mir. Nein, also man sieht nur, was man weiß, im Positiven wie Negativen. Es ist eine große Gefahr. Und ich war in der Schweiz in den letzten Wochen und bin dort gestoßen auf eine ganz beeindruckende, sehr junge, ehrenamtliche Initiative. Und zwar hat sich letztes Jahr ein Verein gegründet in der Ostschweiz, der nennt sich Norm 182. Warum Norm 182? Zum einen die Norm als Gesetz, Gesetz 182 in der Bundesverfassung, im Strafgesetz der Schweiz, ist der Paragraph zum Verbot von Menschenhandel. Und zum anderen, Norm steht für nordisches Modell. Das heißt, es ist ein Verein, Norm 182, der sich für die Einführung des nordischen Modells in der Schweiz stark macht und total interessant gegründet wurde von einer Polizistin, von einer Anwältin, von einer Traumatherapeutin und von einem Kantonsrat. Und noch ein paar andere sind dabei, aber das sind so, war so der harte Kern, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen hier aktiv werden aus der Mitte der Gesellschaft. Und ich finde das ganz, ganz toll und ich finde es erstaunlich, weil dieser Verein, der hat so inzwischen, ich glaube, so zwischen 60 und 70 Mitgliedern, also ist wirklich noch am Anfang, aber in der Realität schon sehr präsent, denn sie bauen darauf, Vorträge zu machen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, wie die Realität ist. Und jetzt komme ich auf Miriam Makeba, boah, was für ein, egal. Also, die Polizistin, die diesen Verein mitgegründet hat, Magdalena Fessler heißt sie, hat diese starke Aussage getroffen, wenn die Menschen wirklich begreifen würden, was Prostitution heißt, wenn sie wirklich wissen würden, wie die Frauen und Mädchen leben, die sich prostituieren müssen, dann gäbe es Demonstrationen auf den Straßen.
Ja. Also, das, ja, bin aber nicht mehr sicher, ob es wirklich auch jetzt noch Demonstrationen auf den Straßen gäbe und nicht gegen Demonstrationen. Aber das ist ja das, was wir in der Die Podcastin, was ich also wirklich ganz krass aufgezeigt habe mit dem Verkauf von Menschenfleisch. Mhm. Mhm. Also, dass wir immer wieder thematisieren. Und ich finde es enorm wichtig, die Welt und Wirklichkeit ins Bewusstsein zu führen von sogenannter Sexarbeit und von sogenannter altruistischer Leihmutterschaft. Ich finde das wahnsinnig wichtig und das ist doch wunderbar.
Das ist toll. Gut. Also es gibt natürlich mehrere Vereine, die sich da einsetzen. Ich will da einmal für Deutschland die Organisation Sisters nennen, ne, die in vielen Städten auch aktiv ist und echt hervorragende Arbeit macht, aufzuklären und fürs nordische Modell zu werben. Die schlicht und also nordisches Modell sagt, Freiertum wird bestraft, Prostituierten wird geholfen, ne? Ausstiegsmöglichkeiten für Prostituierte ganz an erster Stelle, Gewaltschutz. Aber eben ein Umdenken in der Gesellschaft auch hinzubekommen und ein Erkennen, wie kann es denn sein in der Schweiz? Menschenhandel ist verboten. Und Frauenfleisch lässt sich kaufen?
Ja, ja.
Was macht das mit den Kindern? Was macht das mit Mädchen, aufzuwachsen in einer Welt, wo sie wissen, Frauen sind käuflich? Was macht das mit Jungs, wenn sie wissen, ich kann Frauen kaufen? Ich bin in der Position, das zu tun.
Also ich bin aufgewachsen in einer Zeit in der Schweiz, wo es ganz klar war, dass wer zu Prostituierten geht, ist ein Drecksschwein. Also das war in meiner Klasse und meiner Schicht absolut klar. Also das geht gar nicht. Es gab nie eine, die Prostituierten selber, die in unserem Quartier lebten. Das waren echt Frauen, die waren zu unterstützen. Das waren auch zum Teil gute Kolleginnen von meiner Muttergeneration, oder? Also die waren eigentlich aufgehoben. Da war große Empathie, Mitleid und auch Zusammenleben durchaus möglich mit den Prostituierten. Aber als die Typen, die zu Prostituierten gehen, das waren echt, da bist du so unten, da bist du so ein absolutes Drecksschwein. Also da gibt es einfach nichts zu sagen. Anders steht es natürlich mit der therapeutischen, also die ganze therapeutische Diskussion, oder, von Behinderten, aber da möchte ich mich jetzt nicht einlassen, oder, also quasi der Umgang mit Erotik und Sexualität unter Behinderten, das bräuchte auch einen Diskurs, oder, wer hilft hier wem, oder wer beutet hier wen aus, oder. Ich finde, weil du
ich
von
finde,
Umdenken...
Sexualität ist kein Menschenrecht.
Nein.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da musste ich
aber weißt du, was ich interessant
Da muss ich nachdenken. Nee, ich möchte etwas zum Umdenken. Ich habe das erwähnt, weil ich habe echt Mühe mit diesem sogenannten Umdenken, weil unsere Gesellschaft war auch schon mal weiter in der Behandlung. Also ich sehe als Feministin nicht ein, und ich bin immer noch enorm empört darüber, dass irgendwelche Millionenbewegungen von jungen Menschen mir die totalitäre Ausbeutung und den Menschenfleischverkauf als Freiheit verkaufen wollen. Das ist kein Fortschritt. Das ist einen neuen Sklavenmarkt, den sie mir dann vorwerfen als Weiße, dass ich überhaupt nichts sagen darf über Rassismus oder irgendwas, weil ich ja eine Weiße Privilegierte bin. Ha, ha, ha. Ehrlich, es ist alles so... so verlogen, so ein das ist so ein fürchterliches Lügenkonzept, Lügenmaschinerie, die natürlich ganz viele globalisierte, reiche Kreise zurechtkommt, oder? Also diese Luxus, diese Luxus Politiken, die jetzt von einer globalisierten weißen europäischen und amerikanischen Elite vorangetrieben wird in Kulturwissenschaft und den Universitäten und überhaupt in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. Es geht gar nicht.
Nee, es geht gar
das
nicht.
Wirklich. Das und gut gibt es eine Organisation.
Ich hatte vor, das ist schon ein paar Monate her, wo ich eine Diskussion hatte mit durchaus Freunden, zu Israel und ich ganz klar gesagt habe, bei solchen Konflikten gucke ich, gibt es eine Seite, die mich persönlich umbringen würde? Ja, die gibt es.
Ja.
Gibt es eine Seite, in der, bei der ich frei leben könnte, wie ich möchte? Ja, die gibt es. Also ist es relativ klar. Worauf tatsächlich ein Mann in der Gruppe sagte, oh yes, as a white woman.
Genau.
You may say that, as a white woman.
Genau. Genau, also weißt du jetzt, krass, die Abwertung im 19. Jahrhundert,
was
hat man
die
den Frauen...
Was Rassismus ist, ne?
Ja, genau.
Das ist wirklich
genau.
Rassismus.
Ja, und im 19. Jahrhundert hat man den Frauen vorgeworfen, du als Frau hast eh nichts zu sagen. Und jetzt sagen irgendwelche dahergelaufene Lümmels, schreien Frauen ins Gesicht, du als weiße Frau hast nichts zu sagen. What the f*** is the difference? Es gibt keine Difference zu dem. Was mich übrigens jetzt von der Erbin zur Flotilla führt. 1992 geboren, sich für in Privatschulen und Privatinternaten groß geworden, in Wien studiert, in Wien auch geboren, Germanistik studiert. Ich rede von der Erbin Marlene Engelhorn mit einer wahnsinnigen Medienpräsenz, die die ganze, alle Lanzes und solche Talkshows jetzt die letzten Jahre bespielt hat. Sie ist die Enkelin, ihre Großmutter war Traudel Engelhorn Vecchiato, mit einem Vermögen von 4,2 Milliarden Euro laut Steuerrechnung letzten Jahres. Und übrigens wurde dieser Gewinn erzeugt durch einen Verkauf, durch einen steuerfreien Verkauf der Firma, steuerfrei, Leute, der Firma Hoffmann La Roche 1997, also die Böhringer Mannheim Gruppe, für 11 Milliarden an Hoffmann La Roche verkauft. Ich finde eben, solche Realitäten sind auch ganz wichtig. Die Transaktion blieb eben in den 90er Jahren, Neoliberalismus, Stichwort, via die Bermudas steuerfrei. Kurt Engelhorn war damals der CEO, also. Dann gibt es noch eine andere nette, also verwandtschaftliche Verbindung. Sie ist, die Marlene Engelhorn ist direkte Nachfahrin der Engelhorns, der Gründer und der Weiterführer der BASF, der Nachfolgefirma, auch der IG Farben, die das Gas entwickelt haben für die Konzentrationslager. Also das ist eine typisch deutsche Geschichte, jetzt ein Wien beheimatet. Und die Marlene Engelhorn wurde aber nicht aufgrund dieser typisch deutschen Geschichte, die ich so schreiben möchte, wie Oliver Gues über Mengele geschrieben hat, also diese Verstrickungen der deutschen nationalsozialistischen Geschichte bis 2025, sondern die Marlene Engelhorn hat eine wahnsinnige Medienpräsenz gekriegt wegen der Forbes, ORF, ZDF Kultur, The Guardian, Le Monde, The New York Times schrieben alle eine Reportage über sie, weil sie zu diesen Milliardenerbinnen gehören, die ihre Millionen loswerden wollen, oder? Und die hat ja auch so ein Projekt gemacht dann in Österreich mit Bürgergruppe und hat jetzt auf verschiedene hat ihr Erbe auf 75 verschiedene Institutionen verteilt mit gemeinnützigem Zweck. Alles okay. Einfach dieser Hype, dieser ist erbengerecht oder ZDF Kultur stundenlang uns beschallt, ist erbengerecht. Nein, Erben ist nicht gerecht. Sie war die eine Sendung, was wäre wenn und so weiter. Also da wurde quasi die antikapitalistische respektive die klassische marxistische Forderung nach Erbrecht. Erbrecht ist tatsächlich ungerecht. Man kann es auch durch progressive Steuern aufheben, was beispielsweise die Schweiz macht. Aber ich möchte jetzt nicht aufs Erbrecht kommen, aber ich finde diese Kampagne von Kultur und Medien zu Marlene Engelhorn war wirklich wie bei Greta Thunberg, oder? Ein klassisches Anliegen. Thunberg, ein ökologisches Kindheitsfreak, die überall rumgetragen wurde. Und Marlene Engelhorn jetzt eben als antikapitalistische Millionärin, Milliardärin, die ihr Erbe verschleudert und alle sollen es ihr doch gleich machen. So weit, so schlecht. Weil auch diese Medienpräsenz war typisch Figur und trumpistisch. Jetzt kommt der Knüller, nämlich eben die Verwechslung von Figur und Urteil. Marlene Engelhorn hat es jetzt von der Ikone der medialen Umverteilung zur Ikone der Flotilla für Gaza gebracht. Und anders, genau wie bei Greta Thunberg, anders als alle Menschen, die sich auch der Öffentlichkeit stellen müssen, mit Argumenten, wie kommen sie denn von einer quasi sozial engagierten Person plötzlich zur Unterstützung eines islamofaschistischen Regimes, müssen sie keine Argumente bringen. Es reicht, wenn sie eben als Figur, als öffentliche Figur dafür eintreten. Und das macht sie dann schon gut. Und das verunmöglicht uns, die Sinne in einer gemeinsamen Welt zu verhandeln, die politischen Themen.
Verstehst du? Du siehst ein Ungleichverhältnis. Also ja, du völlig. Als Expertin müsstest dich immer argumentieren.
Ich muss mich
deine Argumente hundertprozentig beweisen.
Das muss ich immer. Das mache ich nicht müsste, sondern ich bin, wenn ich in einer Talkshow bin, bin ich aufgrund meinem großen Wissen zu bestimmten Themen eingeladen. Marlene Engelhorn wird nur als Figur eingeladen, als Selfie, als Brand, als Marke in die Talkshows eingeladen. Sie muss sich nie für ihre Themen quasi rechtfertigen oder argumentieren, klug argumentieren, sondern sie wird als Ikone der medialen Umverteilung gehandelt und jetzt als Ikone dieser Gaza-Flotilla, die ein Lügenmärchen ist par excellence, also die auf einem Lügenmärchen der Aushungerung, des Genozids, also die auf einer als islamofaschistischen Sinwar-Ideologie beruht, die ganz klar die Auslöschung Israels zum Ziel hat. Leute, und das hören wir in diesem Klartext nie. Und wir hören auch nie in diesem Klartext, dass Marlene Engelhorn, hurra, hurra, als direkte Nachfahrin der IG Farben in Deutschland jetzt wieder das Werk ihrer Vorfahren weiterführen kann, indem sie so tut, damals waren es die Juden in den öffentlichen Institutionen, die es nicht braucht, damals war es die Rasse, die es nicht braucht, und heute ist es unter den Kulturschaffenden, ja, wir brauchen die Juden nicht, wir brauchen kein Israel, wir brauchen eigentlich eine Judenverfolgung, weil die Juden die neuen Kolonisatoren sind. Es ist eine fürchterliche Ideologie.
Das ist fürchterlich.
Ja, und ich finde das ein extrem gutes Beispiel von mir, um zu zeigen, wie mit einer wahnsinnigen Medienpräsenz irgendwelche dahergelaufene Tussis und Tussers als Figuren, als Ikonen auftreten, ohne auch einmal ihre Argumente wirklich hinterfragen lassen zu müssen. Und sie werden dann als öffentliche Figuren dann eben auch für islamofaschistische Propaganda eingesetzt. Wie die 200 oder 300 Prominenten von einer von mir bisher verehrten Jessica Schwarz über einen bisher von mir verehrten Marc-Uwe Kling alle im Stechschritt marschieren. Und Bundeskanzler Merz, der sowieso eine Flotilla im Wechselbad ist, der ja jetzt die keine Rüstung mehr an Israel, also das ist noch ein anderes Thema, aber die sich eben auch wieder Ganz im Sinne ihrer Großväter und Großmütter, weil die anderen sind ja ausgelöscht worden, oder? Also die europäischen Juden sind ja, das wurde ja ausgelöscht in der Shoah, oder? Aber die jetzt ganz im Sinne ihrer Urgroßmütter und Urgroßväter wieder stramm marschieren und vor allem ein Land im Fokus haben, nämlich ein Land, das Land der Juden. Und genau dieser Klartext, den ich hier bringe, wird nirgendwo. Irgendwie in keinem Medien, nicht mal in der NZZ oder also von der Weltwoche ganz zu schweigen, erwähnt. Und das macht mich wahnsinnig.
Ja, zu Recht, zu Recht. Ich habe jetzt gerade ganz viele Gedanken. Also das Erste ist, was mich immer noch fassungslos macht, ist, dass kaum in einer politischen Stellungnahme oder in einer Rede auch der Regierung erwähnt werden die 7 Deutschen, die von der Hamas immer noch als Geiseln gehalten werden.
Yes.
Inzwischen geht man davon aus, dass eventuell 2 tot sind, also dass aber 5 noch leben, alles junge Männer.
Unter den fürchterlichsten.
Und also die Stellungnahme von März habe ich gelesen und die ist ja, also textlich ist es eine Herausforderung, so zu schreiben.
Spannend.
Also er beginnt mit: Die Hamas muss die Geiseln freigeben, aber auch da nicht. Es sind immer noch 5 bis 7 Deutschen in Geiselhaft. Als auch deutsche Staatsangehörige würde ich schon erwarten, dass Deutschland mich rausholt, wenn ich Geisel wäre,
wunderbar.
Und alles dran setzt, mich zu befreien. Ich denke, Gott sei Dank habe ich auch die Schweizer Staatsangehörigkeit. Ich glaube, die Schweizer wären da erfolgreicher.
Absolut, absolut. Vor allem hätten, weißt du, das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz, also diese Präsidentin des IKK, das ist eine Schweizerin und das ist eine ehemalige Generalsekretärin oder ganz nah mit der Pro-Hamas-UNRWA-Bewegung. Also es ist ganz... Und
du meinst,
das
die Schweizer
alles...
würden mich trotzdem nicht rausholen?
Ja.
Die Hamas wäre scheiße.
Nein, aber ich möchte das einfach noch... grundsätzlich hast du recht mit den Schweizern. Also dass dort der Staat... auch der öffentliche Diskurs noch freier läuft. Aber dass all diese Themen in ZDF, ARD und ORF einfach weggeschoben, wirklich ideologisch motiviert, propagandamäßig weggedrückt werden, das ist der Skandal. Eben, dass die 7 deutschen KZ-Opfer der Islamofaschisten immer noch jeden Tag um ihr Leben kämpfen müssen. Es ist dreckig. Und der Bundeskanzler Merz, ich glaube, der weiß gar nicht davon. Der geht wirklich wie die Merkel nur nach Umfragen. Und dann sieht er, 300 Prominente, überall werden sie im Kulturkuchen.
Ehrlich gesagt, ich bin ganz gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Denn bislang war Merz ja sehr klar und auch sehr gut in seiner Haltung, indem er auch ganz klar gesagt hat, hey, Israel macht hier die Drecksarbeit für uns.
Ja.
Das ist ein Zitat, was sehr, sehr richtig war und sehr, sehr gut. Ich habe mich gewundert über seine Aktion, aber nicht nur ich, sondern auch seine gesamte
Partei und Fraktion.
Und jetzt, also wir tauschen uns jetzt aus. Es ist Sonntag, 10. August und gerade zeitgleich tagt die
außenpolitische
Fraktion.
Rat, ja.
Das finde ich schon auch hochinteressant, denn seine Haltung war nicht abgesprochen. Und ich frage mich schon, was passiert mit einem Kanzler, wenn er seine Fraktion verliert, erneut. Also ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr spannend und Friedrich Merz hat ein Problem, ne? Also auch ein politisches Problem in seiner eigenen Fraktion. Ich bin gespannt. Ich wollte noch sagen, ich finde, was du gesagt hast mit diesem, sobald du eine Marke bist, ist egal, was du tust oder wie du argumentierst, du bist da als Marke.
Ja.
Das gibt es ja schon länger. Und ich denke da jetzt an Sumuncu, der in Talkshows, ich würde sagen seit 10 Jahren, vielleicht auch schon seit 15 Jahren, oftmals auftaucht als Experte für alles. Ne? Er ist irgendwie Kabarettist, Satiriker, und er äußert sich zu allem.
Er hat
und
sich als türkischer intellektueller Satiriker einen Namen gemacht, indem er Mein Kampf vorgelesen hat, oder? Also vor 20 Jahren. Also
ja,
das war ja der Hit, oder?
Aber er wird ja nicht kritisiert. Ne?
Mhm.
Also von die Podcastin schon. Ich empfehle da die ganz frühen Folgen. Da ist er sehr präsent. Aber eben sonst nicht. Also dieses Phänomen ist nicht ganz neu, aber nimmt ja zu. Und was ich mich gerade gefragt habe bei deinen Ausführungen, wenn es so ist, dass wir eine Politöffentlichkeit schaffen, in der die Personen wichtiger werden und somit zur Marke werden als die Politik an sich, trifft das dann nicht auch für Politikerinnen und Politiker in der Tendenz langsam zu? Also, dass sie eben als Marken sich nicht mehr groß argumentativ rechtfertigen
Richtig.
Müssen.
Genau.
Und
aber sie fallen, aber sie fallen glücklicherweise auf den Kopf. Wie beim Friedrich Merz, du siehst es. Ich weiß nicht, wie lange der das durchzieht.
Ja.
Also die Angela Merkel hat das wirklich bis zum Exzess betrieben. Diese Markenverherrlichung des Verwaltens statt Gestaltens.
Ja, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass so eine Entscheidung von Merkel niemals getroffen worden wäre, wie jetzt von Merz. Glaube ich.
Naja, es ist aber ja Putins Krieg finanziert. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte das, aber
komplex.
Du hast recht. Du hast recht, das mit dem Marken, aber genau das beschreibe ich tatsächlich
in
Trumpism. Ich lege das wieder neu auf mit diesen neuen Beispielen. Ich möchte noch etwas schnell sagen, nur für die Hörer und Hörerinnen, die überhaupt nicht informiert sind über den Nahen Osten, wie mein Geliebter oder meine Kinder, die überhaupt nicht informiert sind, weil sie nur Spiegel, Süddeutsche und ARD und ZDF
hören. Wenn du Scheuklappen trägst, kennst
genau.
du die Welt nicht.
Und jetzt mache ich die Scheuklappen ganz schnell auf. Nur 2 Minuten. Gaza ist kein Freiluftgefängnis, sondern eine Islamistenhochburg. Seit 2007 regiert die Hamas den Gazastreifen mit eiserner Hand. Die Organisation ist keine palästinensische Befreiungsbewegung, das ist ihre Eigenmarke, sondern sie ist der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft, jener islamistischen Bewegung, die in den 1920er und 30er Jahren in Ägypten gegründet wurde und seitdem sehr enge Kontakte mit den totalitären nationalsozialistischen Kreisen pflegt, bis heute. Und die nationalsozialistische Struktur übernommen hat des Judenhasses, die zum Beispiel auch die Weisen von Zion und alle Mein Kampf, alle auf Arabisch übersetzen, aufdrucken, milliardenfach. Die Hamas-Charta ist unmissverständlich. Isabel Rohner hat das am 7. respektive am 9. Oktober, als wir uns getroffen haben, 2023 zitiert. Sie propagiert die Vernichtung Israels, lehnt jede Form von jüdischer Staatlichkeit ab, verbindet religiösen Fundamentalismus mit nationalistischem Vernichtungsziel. Der Türkei, Ägypten, Muslimbrüderschaft nicht unähnlich. Frauenrechte, Minderheitsrechte, freie Presse, all das existiert nicht in Gaza. Wer sich der Gaza-Flottillen anschließt und auch die ganzen Argumente, mein Geliebter, meine Kinder, meine Freunde und Freundinnen aus der Sozialdemokratie, aus den Grünen, aus dem Kulturkuchen, wer sich eben diesen Argumentationen anschließt und auch der Gaza-Flottilla, übernimmt nicht humanitäre Anliegen, sondern es ist ein Auf die Israel-Vernichtung und die Shoah-Verherrlichung ausgerichtete Politik der Hamas. Ich finde, das war doch mal
Das
wichtig.
Ist eine sehr gute Zusammenfassung. Danke. Danke, danke. Zum Schluss noch eine Good News.
Ja, unbedingt.
Also ich war in den letzten Wochen fast nicht auf den sozialen Medien und ich fand das ganz wunderbar. Und es hat mich mal wieder daran erinnert,
Es gibt ein Leben ohne.
Und,
ja.
Und es gibt auch politischen Aktivismus bzw. erfolgreiche Initiativen,
ja.
wie zum Beispiel Norm 182, die,
ja.
die fast ohne soziale Medien auskommen. Und Frau Rona hat auch mal wieder etwas gemacht, ganz jenseits der sozialen Medien und ohne das zu veröffentlichen, erst auf Twitter und öffentlich aufzurufen. Ich habe einen Brief geschrieben, und zwar, ich habe einen Brief geschrieben an die SPD-Parteizentrale, die in fußläufig von meinem Wohnort liegt. Denn vor ein paar Wochen gab es ja diese Diskussion, angeregt von Klöckner, der neuen Bundestagspräsidentin, die sagte, naja, Bundestag, wir hissen einmal im Jahr die Regenbogenfahne, aber wir machen das jetzt nicht dauernd.
Mhm.
Und dann gab es ja riesen Aufschrei und medial und das ist ja furchtbar und das ist ein Rückschritt und blablablub. Ich finde Klöckner total recht, ne? Also die Flagge der Suffragetten hing übrigens keinen einzigen Tag und niemals am Bundestag.
Danke.
Also auch die Frauenbewegung hat eine Fahne. Sie wurde nur noch nie aufgehängt von öffentlichen Häusern. Okay, gut. Ich kann übrigens damit leben. Aber daraufhin kam ja so eine Welle des Signal-Sendings überall auf. Institutionen haben plötzlich ihre Fahnen gehisst und so auch die SPD-Parteizentrale. Und dabei habe ich mal wieder gemerkt, auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, dass viele Menschen die unterschiedlichen Fahnen gar nicht unterscheiden können und gar nicht wissen, was eine Regenbogenfahne ist und was eine identitätspolitische Fahne ist.
Weiß
also eine
ich
ideologische
auch nicht.
Fahne.
Weiß ich auch nicht.
Nein,
sehr schön.
Leute, die Regenbogenfahne, das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung, ist eine wunderschöne Fahne mit bunten Querstreifen. Man kann sich das merken, mit Querstreifen machen dick. Hoffentlich auch. Diese Fahne ist ganz wunderbar. Reine Querstreifen in den Farben des Regenbogens. Ne?
Ja.
Und die steht für Respekt und gleiche Rechte für Homosexuelle, für Lesben und Schwule und für Vielfalt. Es ist eine wunderbare Fahne. Ich liebe sie sehr.
Das ist wunderbar.
Nur
sehr
die
toll.
Meisten Institutionen, also gerade dreht es sich, ehrlich gesagt, ich sehe vermehrt wieder Regenbogenfahnen.
Ah,
das finde ich schön, das freut mich auch.
Ja.
Aber ganz viele Institutionen nehmen eine Fahne, die relativ neu ist, und zwar die sogenannte, also es ist eine Eigenbezeichnung der Fahne, Progressive Pride Flag. Man kann sie daran erkennen, dass der Regenbogen eben in
eine Hammer und Sichel hab. Sorry.
Zum Teil auch das. Aber dass diese Querstreifen aufgekeilt werden durch ein Dreieck, was von der linken Seite kommt. Also ein Dreieck, was die ganze linke Querseite in der
Super
Breite
spannend.
Ausmacht und dann so als Keil in die, und das Bild stimmt tatsächlich, in die Schwulen- und Lesbenbewegung reinfährt.
Aha.
Und diese Fahne bedeutet, ist ideologisch und die bedeutet, wir glauben, dass Geschlecht wählbar ist. Leute, das sehen die Schwulen und Lesben nicht so.
No? Nö,
also
ist nicht so.
Und die sagen, dass jeder Mann sagen kann, ich bin jetzt eine Frau. Und auch Eingang erhält in Frauenräume. Das heißt genau das, was wir als Diskussion haben, was jetzt gerade in Australien läuft. Doch in der Ideologie ist das eben so regular. Haben Frauen Recht auf eigene Apps? Haben sie ein Recht auf eigene Räume? Das würde diese Fahne verneinen. Und das meinen bestimmt nicht alle so, aber die meisten wissen es nicht. Und am Ende ist es das, was diese Fahne ausruft. Und wenn ein Arbeitgeber so eine Fahne aufspannt, wie beispielsweise die öffentlichen Verkehrsmittel, die BVG in Berlin, dann bedeutet das auch, Frauen potenziell habt ihr kein Anrecht auf eigene Umkleiden. Das bedeutet das. Und es ist eben Realität. Und ich habe der SPD-Parteizentrale sehr konstruktiv geschrieben und auch geschrieben, ich finde es toll, dass ihr ein Zeichen setzen wollt für Vielfalt und das ist ein Ziel, was ich auch teile mit euch. Aber ihr habt euch in der Fahne vertan. Ihr habt eben nicht die Regenbogenfahne aufgehängt, sondern ihr habt hier eine Fahne der Ideologie. Und diese Ideologie ist homosexuellenfeindlich und frauenfeindlich. Wollt ihr das? Und mag sein, dass es reiner Zufall war, aber die Fahne hängt nicht mehr.
Bravo.
Und ich finde das richtig gut. So,
ja,
das wollte ich erzählen.
Ja, das ist super. Also die Regenbogenfahne. Ich habe, du hast gerade gesagt, doch, Regula, das ist so wegen den Frauenräumen. Natürlich ist es so. Ich möchte trotzdem meinen Freundinnen, die eben als Künstlerinnen im ganz normalen Leben als Frauen auftreten, denen es aber keine Sekunde in den Sinn kommen, Frauenräume zu zerstören oder durchzubringen oder quasi als Vergewaltiger einfach das Geschlecht zu wechseln, um die Frauen weiter im Frauengefängnis vergewaltigen zu können. Die möchte ich einfach hier Respekt und in Schutz nehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben am Anfang von unserer Folge von privat und öffentlich geredet und hier nehme ich das Recht in Anspruch, privat
wunderbar.
Meine absolute Empathie, Solidarität und Respekt mit meinen Transfreundinnen, die ich heißestens verehre und liebe und die mir wahnsinnig geholfen haben in der letzten Zeit der schweren Todesfälle, die ich gehabt habe. Also, und deshalb, das wollte ich unbedingt hier in die Podcastin noch einwerfen.
Und ich danke dir dafür. Aktuell läuft ja oder lief in der letzten Woche das Hearing in Australien. Sal Grover, die australische Unternehmerin, ist in ihrem Berufungsprozess vor dem australischen Bundesgericht, weil sie im letzten Jahr Unrecht bekommen hat. Also
ihr
Gegner Roxanne Tickle hat damals vor der vorgelagerten Gerichtsebene gewonnen. Ein Diskriminierungsprozess, der besagt hat, also er hat auf Diskriminierung geklagt, weil eine App nur für Frauen ihn aufgrund von KI ausgeschlossen hat aus dieser App, weil die App ihn als Mann
identifiziert hat. Aufgrund der physiologischen Gesichtserkennung.
Genau, ganz normal. Und damals hat ganz er Recht bekommen und Sal Grover ist in Berufung gegangen, ist jetzt vor Bundesgericht. Und sagt ganz klar, eben hier in diesem Prozess geht es darum, um die Fragen, haben Mädchen und Frauen das Recht auf eine eigene App?
Ja.
Hat eine Unternehmerin das Recht auf ein Angebot nur für Mädchen und Frauen?
Ja.
Oder mischt sich der Staat ein? Und sie hat ein Interview gegeben und ich fand es bemerkenswert. Sie ist toll, eine sehr, sehr kluge, sachliche, tolle Frau. Die sagte, privat kann er machen, was er möchte. Natürlich hat er privat das Recht auch zu sagen, ich bin eine Frau und ich möchte, was auch immer er damit verbindet, so leben. Aber er hat nicht das Recht, mich zu zwingen, das auch so zu sehen. Und er kann nicht das Recht haben, dass der Staat mich zwingt, ihn so zu sehen.
Wie und er um das geht
und das,
es.
Und das ist der Punkt.
Ja, dass der Staat Mädchen und Frauen dazu zwingt, jede Selbstverständlichkeit über ihren Körper, und jetzt von Staates wegen, das wird ja in der Werbung eben gemacht, jede Selbstverständlichkeit, jedes eigene Körpergefühl völlig verneint zu kriegen. Das ist die Ideologie. Das wurde jahrhundertelang gegen die Frauen gemacht. Ganz wichtig, nur noch ein kurzes PS, ich habe schnell nachgeguckt wegen Miriam Makeba, wieso, ich liebe ja die Musik, sie ist wirklich eine ganz tolle Frau, wunderbar, wirklich, I love her. Als wichtige Aktivistin, ich weiß, wieso das bei mir, wir bereiten uns ja nicht gegenseitig vor, so etwas Dumpfes geklingelt hat. Und auch da wieder passt zu unserer Unterscheidung zwischen privat und öffentlich. Sie wurde eben 1978 die Zweitfrau von Bagot Ba, einem belgischen Muslim, der Angestellter einer Luftfahrtgesellschaft war. Deshalb kenne ich die Geschichte. Oder also ich bin ja lange, 20 Jahre habe ich in Brüssel gearbeitet. Und das war so ein, ein Klingeln, das so ein bisschen Unbehagen gemacht hat.
Und trotzdem hat
ja, sie
recht.
Ja, sie ist klar. Ja, natürlich.
Wenn
aber das
du
ist der Pastor zu meinen.
Kennst du die Welt nicht?
Absolut. Und es ist genau die private Entscheidung, wenn selbst tolle Feministinnen ein paar seltsame Partnerwahlen treffen, vor allem bei Männern, das ist das Drama der heterosexuellen Frau. Um das
und weißt du, ich wünsche dir von Herzen, dass du trotzdem weiter zitiert wirst und es nicht heißt, nein, wir zitieren Regula Stempfli nicht, denn sie machte mal 5 Jahre lang einen Podcast mit der Rohnerin.
Das Gegenteil wird der Fall sein. Es war ein großes Vergnügen, wieder mal sprechend mit dir zu denken und die Scheuklappen zu öffnen. Wunderbar. Vielen Dank, Isabel Rohner, und vielen Dank unseren Hörern und Hörerinnen.
Und vielen Dank, Regula Stempfli.
Auf
das Gute in der Welt. Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.